Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ich bin Verena Huberts und seit 6 Wochen Bundesbauministerin. Heute zünde ich den Bauturbo und bringe einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Bundeskabinett ein. Was bedeutet das? Manchmal planen wir in Deutschland viel länger, als der Bau dann braucht. In einer durchschnittlichen deutschen Großstadt dauert das 5 Jahre. Das geht demnächst mit dem Bauturbo in 2 Monaten.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, die Bundesbauministerin Huberts startet den Bauturbo und jetzt brummt die Bauwirtschaft und die Tiny House Szenerie, die jubelt und feiert, jetzt geht's richtig los. Und wie das Ganze funktionieren und in der Realität sogar umgesetzt werden soll, das wollen wir heute besprechen. Wir wollen einige Fachleute zu Wort kommen lassen, aber in erster Linie wollen wir erstmal das kleine Show-Interview von Frau Huberts besprechen. Also gut gepimpte Show-Videos scheinen ja mittlerweile keine Ausnahme mehr zu sein. Was unsere ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock hervorgebracht hat, als sie nach New York geflüchtet ist, um dort einen Englischkurs zu absolvieren, hat jetzt Frau Huberts sicherlich nochmal getoppt. Hier hört ihr natürlich nur den Ton, aber das gesamte Video habe ich auch in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr es euch nochmal vollständig ansehen. Fachlich betrachtet ist es allerdings schon spannend, was sie hier im ersten Vorspann erzählt hat. Habt ihr den Klopfer mitbekommen? Hier nochmal.
In einer durchschnittlichen deutschen Großstadt dauert das 5 Jahre. Das geht demnächst mit dem Bauturbo in 2 Monaten.
Der Insider wird sofort bemerkt haben, sie bringt hier Bebauungsplan und Baugenehmigung durcheinander. Ein Bebauungsplan für eine komplette Wohnsiedlung kann schon mal in Deutschland 5 Jahre dauern, aber eine Baugenehmigung eben nicht. Andersherum möchte ich es gerne mal sehen, dass ein Bebauungsplan innerhalb von 2 Monaten möglich ist. Mal sehen, was die Frau Huberts da hinbekommt. Aber vielleicht verlangt man da auch zu viel von einer ungelernten Kraft. Deshalb lass uns mal einen richtigen Fachmann zu Wort kommen lassen. Denn wenn die Bundesregierung Gesetze verabschieden, muss es ja einer bezahlen und das ist der Bundesfinanzminister. Also lassen wir mal Lars klingen, weil intellektuell vielleicht gleichwertig, aber heißt mit Vornamen Lars. Bitte, hier ist er. Ach ja, und noch etwas. Achte doch mal auf das gestarkte rhetorische Geschwurbel, das er offensichtlich in seinen Parteischulungen gelernt hat.
Vielen Dank. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen und Ihnen sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass wir heute im Bundeskabinett den Bauturbo beschlossen haben. Wir kommen gerade aus der Kabinettssitzung und das ist ein ganz wichtiges Signal, das wir als Kabinett senden, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Wir sind uns einig, wir wollen mehr bauen, wir wollen schneller bauen, wir wollen effizienter bauen, wir wollen, dass die Bagger in unserem Land rollen und das ist ein wichtiges Signal, das Bauministerin Verena Huberts heute setzt mit diesem Bauturbo, den wir gerade durch das Kabinett gebracht haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin als Finanzminister hier, weil es ja nicht nur um das schnellere Bauen geht, sondern auch darum geht, dass wir mehr investieren.
So, und da habt ihr es klipp und klar. Es wird günstiger, effektiver, schneller, es wird massivst ausgebaut, alles auf einmal mit einem einzigen kleinen neuen Gesetz. Auf die finanzwirtschaftliche Kompetenz eines Lars Klingbeil wollen wir nachher am Ende dieser Folge nochmal zu sprechen kommen. Da freut euch jetzt schon mal drauf. Spannend ist aber, dass die gesamte Bundesregierung auf dem Bauturbo richtig gut zu sprechen ist. Aber nicht nur die regierende sozialdemokratische Splitterpartei ist völlig aus dem Häuschen, auch der Koalitionspartner der Konservativen sagt ganz klar, das wollen wir haben. Der pausbäckische Vorzeigebubi Philipp Amthor hat ebenfalls ein tolles Showvideo gebracht. Ihr habt es auf der Titelseite schon gesehen und hier ist der Ton dazu.
Ich baue ein Haus. Bei Monopoly, da geht das mit dem Häuserbauen ganz einfach. In der Realität in Deutschland ist es aber viel zu kompliziert. Viel Bürokratie, viele Regeln, ein großer Aufwand. Das macht die CDU-geführte Bundesregierung jetzt einfacher. Wir zünden den Bauturbo. Dann klappt das auch mit dem Häuserbauen. Nicht ganz so leicht wie bei Monopoly, aber einfacher.
Also bei so viel Vorschusslorbeeren für die eigene Leistung in der politischen Welt muss es doch eigentlich funktionieren, oder? Was sagt eigentlich die Medienwelt dazu? Nun sind wir ja ein Tiny House Podcast und da wollen wir natürlich auch mal fragen, was die Tiny House Szenerie dazu sagt. Lass uns doch mal hier den Johannes Leible, den Herausgeber der Fachzeitschrift Kleiner Wohnen, zu Wort kommen. Der veröffentlichte nämlich gerade in seiner neuesten Jahresausgabe von Kleiner Wohnen mit der Überschrift Bauturbo – Auftrieb für Tiny House. Gesetzesänderung macht Weg frei für viel mehr Kleingebäude. Hört mal rein.
Gute Nachrichten aus Berlin. Die Bundesregierung hat ein Gesetzpaket auf den Weg gebracht, das für mehr Pragmatismus im Wohnungsbau sorgen soll. Besonders profitieren kann davon das Tiny House. Schon die Ampelregierung hatte die Novelle des Baugesetzbuchs in der Pipeline. Dort blieb es aber aufgrund des Bruchs der Koalition und der erforderlichen Neuwahlen leider stecken. Ein ganzes Jahr ging so verloren, jetzt soll der Bauturbo aber wirklich gezündet werden.
Das halten wir doch kurz mal fest. Der Herr Leible bestätigt, dass die Frau Huberts das gar nicht selber gemacht hat, sondern sie hat es aus dem letzten Jahr als Kopie übernommen und konnte deswegen nach wenigen Tagen nach Amtsantritt schon sagen, ich habe einen Gesetzentwurf. Toll! Es war also nicht die Frau Huberts, sondern ihre Vorgängerin, die Bauklötzchenministerin Geiwitz, die sich ja schon krachend bei den Zahlen der geplanten Wohnung von 400.000 etwas geirrt hat. Das hat man in alter Zeit noch mit diesem Spruch »sich mit fremden Federn schmücken« tituliert. Aber wenn wir hier schon den Sarkasmus etwas zu Wort kommen lassen, dann bitte auch zu dem Hinweis, den Herr Leibner brachte bezüglich mehr Pragmatismus. Also unter Pragmatismus versteht man ja in der Philosophie, wenn das Handeln über die Vernunft gestellt wird und die Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und Theorien allein nach ihrem Erfolg bemessen werden. Also auf geht's, also messen wir die nächsten Monate und Jahre mal Frau Huberts an ihrem Erfolg. Genug der rosigen Lobhudelei, lass uns bitte einmal fragen, was die Wirtschaft davon hält. Und wir wollen natürlich als Tiny House Podcast nicht fragen, was die sozialen Wohnungsbaukonzerne dort, die sowieso der Politik meistens nach dem Munde reden, sagen, sondern die private Wohnungswirtschaft. Der größte Verband für die private Haus- und Wohnungswirtschaft mit fast 1 Million Mitgliedern ist Haus und Grund. Faktisch jeder private Vermieter kennt das, weil er dort die günstigsten Haftpflicht- und Hausratversicherungen bekommt. Der Präsident Dr. Kai Warnecke hat dazu anlässlich einer Mitgliederversammlung von Haus und Grund in Leverkusen eine bemerkenswerte Rede gehalten. Und da wollen wir einmal ganz kurz hineinhören. Los geht's.
Sie sind ganz nah dran an dem Bundesland, nämlich Rheinland-Pfalz, aus dem das Who is Who der Immobilienpolitik jetzt kommt. Zum einen die Frau Hubig, unsere Bundesjustizministerin, und die Frau Huberts, unsere Bundesbauministerin. Ob das jetzt hilfreich ist, dass zwei Sozialdemokratinnen diese Posten übernommen haben, will ich noch nicht beurteilen. Was den Neubau angeht, kann ich Ihnen sagen, hat Frau Huberts jetzt erstmal gesagt, sie würde einen Bauturbo auf den Weg bringen, so nennt sie das Gesetz. So richtig viel Neues ist das noch nicht, denn sie hat das Gesetz, sonst hätte sie es gar nicht so schnell schreiben können, geerbt und hat es aus der Schreibtischschublade ihres Ministerschreibtisches rausgeholt. Frau Geiwitz hatte das schon fertig gemacht. Gut, die Idee dahinter, der Turbo soll kommen, indem man die jahrelangen Genehmigungsprozesse, die so in der einen oder anderen Stadt, bestimmt nicht hier in Leverkusen, aber so in der einen oder anderen Stadt in Deutschland üblich sind, verkürzt. Also in Berlin nur mal so, damit Sie ein Bild haben, hat der regierende Bürgermeister in der vergangenen Woche Richtfest für 500 Wohnungen gefeiert, in einem Gebiet, das geplant worden ist, im Einvernehmen aller Fraktionen. Es gab überhaupt keinen Streit und da hat es nur 18 Jahre gedauert. So. Diesen Prozess jetzt zu beschleunigen, ist sicherlich erstmal eine gute Idee. Jetzt gucken wir uns mal an, was bringt denn dieser Bauturbo? Bringt er mehr Freiheit für Bauherren? Wäre ja auch ganz sinnvoll, bringt der Turbo aber nicht. Bringt er mehr Freiheit für Bauunternehmer? Wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, bringt der Turbo aber nicht. Er bringt eben ausschließlich mehr Freiheit für Beamte. Beamte beim Planen und Genehmigen. Tja, also nichts für ungut, Herr Oberbürgermeister. Vielleicht ist ja manchmal der Bock doch ein guter Gärtner, ich weiß es nicht, aber hoffen wir in diesem Fall mal da drauf. Meine Erwartung, das kann ich klar sagen, ist auf jeden Fall, dass der Neubau dadurch nicht wirklich beschleunigt wird. Und wenn Sie jetzt zurückdenken und sich fragen, Mensch, darf ich noch erleichtert sein, nachdem am 6. November die alte Regierung endete und wir eine neue haben, oder muss ich jetzt belastet sein, betrachten Sie es einfach so. Sie bekommen aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Bauturbo keine Konkurrenz für Ihre Immobilien. Sie werden nicht mehr Mietwohnungen erleben. Sie werden auch weniger Menschen sehen, die die Chance haben, Wohneigentum zu bilden. Insofern, wenn auch auf eine etwas zynische und andere Art und Weise, war es vielleicht doch unerwartet gut, der Bauturbo, so wie er da kommt.
So, das war sicherlich ein etwas längerer Auszug aus seiner Rede, aber ich denke, es war es wert. Das lasst uns ein bisschen analysieren. Herr Warnecke stellte ganz klar fest, dass es nicht mehr Freiheit im Bauen geben wird. Das heißt, die Anforderungen, die Bedingungen, die Vorgaben zum Bauen bleiben alle erhalten. Ein ganz entscheidender Punkt dabei ist das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund Heizungsgesetz. Dahinter versteckt sich das ideologisch motivierte Grundelement der Energiewende. Für Bauherren und Bauwirtschaft hat es mit sich gebracht, dass schärfere Anforderungen an die Energieeffizienz gestellt werden. Während noch vor der Ära der Ampelregierung ein Standard für Bauherren von KfW 70 normal war, das heißt 70% eines Standardhauses an Energieeffizienz vorgegeben war, wenn ich ein neues Haus bauen wollte, hat man diese Bedingung von KfW 70 auf KfW 55 aufgebohrt, heute sagen wir EH 55. Und eigentlich hatte die Ampelregierung sogar vorgehabt, das Ganze auf EH 40 zu verschärfen, was sie dann selbst aber wieder gekippt hat, weil sie merkt, dass es nicht klappt. Geblieben sind schärfere Primärenergiebedarfe, schärfere CO2-Emissionen und natürlich, was hinzukommt, 65% regenerative Energie bei dem Betrieb eines Wohngebäudes. Das hat der Bauwirtschaft letztendlich den härtesten Genickschlag verpasst, weshalb sie heute am Boden liegt. Und selbst unser heutiger Bundeskanzler Friedrich Merz hat versprochen, das Gebäudeenergiegesetz wird abgeschafft. Aber das haben wir ja schon mit anderen Aussagen von ihm erlebt, dass er nach dem Motto geht, versprechen kann sich jeder mal. Doch just am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, überschreibt die Tageszeitung Die Welt einen Artikel wie folgt. Das Heizungsgesetz bleibt und die Energiewende wird zum Privileg für Reiche. Okay, das passt irgendwie nicht zu der ganzen selbstherrlichen Veröffentlichung der Politiker. Und so schreibt Die Welt weiter. In der Immobilienwirtschaft geht kaum noch jemand davon aus, dass das Heizungsgesetz wesentlich geändert wird. Dabei geht die Akzeptanz für die Energiewende sogar zurück. Lediglich Gutverdiener freuen sich über Photovoltaik und Co. Auf Anfrage der Tageszeitung Die Welt teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie lediglich mit, Ziel der Bundesregierung ist es, so bald wie möglich einen Gesetzentwurf für das GEG vorzulegen. Das Ministerium sei hausintern in Gesprächen. Das heißt aber ganz klar, das Heizungsgesetz wird nicht abgeschafft. Und entscheidend ist dieser Paragraph 71 Anforderung an eine Heizungsanlage. Das versuchen ja auch viele Tiny-House-Hersteller und Händler meistens zu vertuschen, weil sie damit nicht klarkommen. Danach bieten sich für neue Heizung und damit natürlich für neue Häuser nur noch ganz, ganz wenige Optionen. Entweder bin ich an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen, dann hänge ich ohnehin an dem staatlich manipulierbaren zentralen Verteilungssystem, oder ich nutze Biomasseheizung, so zum Beispiel mit Holzpellets, oder ich nutze eine Wärmepumpe, die allerdings dann bei der KfW auch gelistet sein muss und nicht nur eine kleine Klimaanlage ist. Also kurz und gut, ohne radikale Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes kann man den Bauturbo jetzt schon komplett vergessen. Jetzt spricht ja Herr Warnecke davon, dass die Beamten etwas mehr Freiheit bekommen. Was soll das denn nun heißen? Ein entscheidender Punkt dabei soll sein, dass in vorhandene Bebauungspläne intensiver eingegriffen werden kann, als es bisher möglich war. Und was wird genau in solchen Bebauungsplänen reglementiert? Naja, das kann zum Beispiel die Fassadenart sein. Da kann vorgegeben werden, dass es nur eine Putz- oder Klinkerfassade erlaubt ist. Für Tiny Houses ein riesiges Problem. Klinker kannst du also bei ortsveränderlichen, zentral produzierten Häusern eigentlich vergessen. Und eine Putzfassade funktioniert bei Mikrohäusern eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe es ja praktiziert. Ich habe ja eine Karte, also ein kleines Bauernhaus, als Fachwerkfassade gebaut, weil die Gefache aus Putz dann auch eine Putzfassade darstellten. Es geht also grundsätzlich, aber es ist natürlich mit gewissen Mehrkosten verbunden. Das muss man klar sehen. Aber nicht nur die Fassade, sondern insbesondere das Dach wird reglementiert, zum Beispiel in Form eines 45 Grad steilen Satteldachs. Und die darf nur aus roten Dachziegeln bestehen. Und dieser Begriff Ziegel ist schon das Problem, das sind Betonsteine, also funktioniert es für Tiny Houses wieder nicht. Das dürfen also zukünftig die Beamten etwas lockerer handhaben. Ja, nur dann fragen wir doch mal, was das für Auswirkungen in der Praxis haben wird. Der Beamte darf also Entscheidungen jenseits des Bebauungsplans fällen. Und dann muss es auch noch verantworten? Also bitteschön, ein Beamter wird niemals etwas entscheiden und verantworten, was eventuell seine Pension gefährden könnte. Deshalb sagen ja auch schon lästerhafte Stimmen, der Beamte wird niemals Verantwortung übernehmen, weil er eben verantwortungslos ist. Und wenn er mit Gewalt trotzdem etwas entscheiden soll, wird er jemanden suchen, der die Verantwortung übernimmt. In der Praxis kann das also heißen, dass der Gemeindevertreterversammlung eine Beschlussvorlage vorgelegt wird, die sie in der übernächsten Sitzung, also in 3 Monaten, beschließen möge, wonach im Bebauungsplan XY auch ein Haus mit nur 43 statt 45 Grad Satteldach gebaut werden darf. Und bei der Entwicklung eines Bebauungsplans müssen doch sowieso ganze Scharen von Ansprechpartnern gefragt werden. Das sind die sogenannten TÖPS, die Träger öffentlichen Bedarfe, die überall mitreden dürfen. Das sind die Wasserwerke, die Energiewerke, die Müllabfuhren und natürlich die Umweltbehörde und natürlich das Amt für Bodendenkmäler und so weiter. Das können je nach Lage und Region durchaus bis zu 30, aber nein, bis zu 40 Träger öffentlicher Bedarfe sein, die jeder für sich mitreden dürfen. Und wenn die eine Eingabe machen, kommt wieder eine Antwortfrist von ca. 3 Monaten zutage. Und dann kommt wieder eine Anfrage mit 3 Monaten und wieder 3 Monate und wieder 3 Monate. Deshalb dauern Bebauungspläne so ewig lange. Und was soll der treue Beamte jetzt machen? Soll er den Trägern öffentlicher Bedarfe sagen, beeilt euch gefälligst? Oder soll er sagen, eure Stellungnahmen interessieren mich nicht, ich entscheide eigenmächtig? Kurzum, wenn wir schon über die Hinderungsmöglichkeiten des Gebäudeenergiegesetzes sprechen, ist hier noch ein viel tiefgründigeres Problem gegeben. Es ist die Nichtentscheidungswilligkeit der Beamten. Also, ganz ehrlich gesagt, wenn die Bundesregierung tatsächlich eine radikale Beschleunigung haben wollte und auch noch eine Entbürokratisierung voranbringen will, dann schafft sie den Status des Beamten jenseits der äußeren und inneren Sicherheit komplett ab. Was soll da ein Verbeamteter über meinen Bebauungsplan oder meine Baugenehmigung entscheiden? Was soll der Unsinn? Ja, und natürlich weiß ich, dass sofort wieder Kritiker auf den Plan kommen, die sagen, Herr Pedersen, schimpfen Sie nicht so über die Beamten, die tun doch nichts. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel, wo ja eine Flexibilisierung durchaus angebracht sein könnte. Stichwort Hintergrundbebauung. Was ist das? Also nehmen wir mal so die klassischen Siedlungsgrundstücke aus der Nachkriegszeit, 20 Meter breit, 100 Meter tief. Die waren seinerzeit darauf ausgelegt, dass die Bewohner dort ihre Erbsen und Möhren anbauen konnten. Alles hinter dem Einfamilienhaus war aber auch Bauland. Und Bauland darf man doch grundsätzlich bebauen, oder? Das ist ja genau auch das, was die Amateure im Tiny-House-Markt toll finden. Ach, ich kann mir mal ein Tiny-House in den Garten stellen. Und entsprechend frohlockt natürlich auch der Herausgeber der Zeitschrift Kleiner Wohnen in der Hoffnung, dass seine Leserschaft, die etwas träumerisch ist, davon auch noch einen Vorteil haben könnte. Doch ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Wenn ich ein Wohnhaus hinter ein anderes Wohnhaus stellen will, dann muss ich ein paar kleine Regeln beachten. Und eine Regel besagt eben, dass ich jedes Wohngebäude auch per PKW erreichen muss, also es muss eine Zufahrt von in der Regel mindestens 3 Metern Breite da vorhanden sein. Ist das nicht gegeben, dann fällt auch die Baugenehmigung hinter dem vorderen Haus aus. Und jetzt soll der pensionsmotivierte Beamte entscheiden, ach, auf die Zufahrt, da können wir auch verzichten, oder? Deshalb mussten auch wir ja schon alle möglichen Tricks anwenden, um eine Hintergrundbebauung hinzubekommen. Das geht natürlich so, indem man ein Tiny House nimmt und zwischen dem Hauptgebäude und dem Tiny House einen Carport setzt und damit die beiden miteinander verbindet. Dann ist das kein Tiny House mehr, sondern vom Hauptgebäude ein Anbau. Ja, und das kann man natürlich dann auch intellektuell geschickt steigern, also hinter dem Hauptgebäude ein Carport und ein Mini House, dahinter ein Carport und ein Mini House und nochmal ein Carport und ein Mini House. Solche Tricks helfen natürlich nicht, wenn jetzt die Familie sagt, also die gebrechliche und pflegebedürftige Mutti soll ein kleines Häuschen im Garten bekommen. Eigentlich braucht man das nur noch für ein paar Jahre, weil die Zeit eben endlich ist mit Mutti. Und eigentlich bräuchte ich auch keine dauerhafte Baugenehmigung, sondern nur eine zeitlich befristete, zum Beispiel für 5 oder 6 Jahre. Das geht übrigens und hat überhaupt nichts mit fliegenden Bauten oder mit mobilen Tribünen oder Weihnachtsbuden zu tun. Selbstverständlich kann ich auch für ein Wohngebäude eine befristete Baugenehmigung einholen. Nur man hat es bisher noch nicht so richtig realisiert, weil man ortsveränderliche Gebäude noch nicht so richtig mitbekommen hat. Aber auch in solchen Punkten fällt es mir absolut schwer zu glauben, dass der Beamte hier eine Entscheidung fällt. Auf eigenes Risiko, zulasten seiner Pension. Halten wir also fest, auch die flexiblere Auslegung eines Bebauungsplanes oder auch die Hintergrundbebauung wird auch für Tiny Houses nach unserer Überzeugung keine wirklichen Veränderungen mit sich bringen. Doch lassen wir noch einmal Dr. Kai Warnecke zu Wort kommen, der noch ein ganz anderes Thema aufgeworfen hat, weshalb er bezweifelt, dass der Bauturbo funktionieren wird. Hör zu!
Und das Gleiche gilt auch ein wenig mit Blick auf das, was die andere Ministerin aus Rheinland-Pfalz jetzt macht, die Frau Hubig, unsere neue Bundesjustizministerin. Auch die hat etwas in der Schublade gefunden und hat das jetzt gleich auf den Weg gebracht, nämlich die Verlängerung der Mietpreisbremse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Deutschland gab es schon mal zwei Mietpreisbremsen. Die eine ist im Deutschen Reich von den Nationalsozialisten eingeführt worden und sie endete mit dem Untergang des Dritten Reiches. Die zweite ist von den Sozialisten eingeführt worden in der DDR und sie endete mit dem Untergang der DDR. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich das ganz deutlich sagen. Ich bin absolut glücklich und froh und auch ein Stück weit stolz, dass wir in dieser Demokratie leben. Und das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass dieser demokratische Staat untergeht oder endet. Und deswegen setzen wir jetzt darauf, dass dieser Rechtsstaat es selbst schafft, das zu beenden und nicht unterzugehen, was wir mit der Mietpreisbremse jetzt in nunmehr der zweiten Verlängerung wieder auf den Weg gebracht bekommen. Wir setzen bei Haus und Grund nicht auf den Untergang. Wir setzen auf das Bundesverfassungsgericht, das wir wieder einmal bemühen werden. Wir haben ja schon einmal zur ersten Mietpreisbremse ein Urteil erstritten. Das Urteil des Verfassungsgerichtes ist klar, es ist eindeutig und es besagt, dass es mit der zweiten Verlängerung die nächsten 4 Jahre nicht weitergehen kann. Ich verspreche Ihnen, wir marschieren zügig dahin und dann wird eben das Bundesverfassungsgericht mit diesem Unsinn ein Ende machen, wenn es die Politik schon selber nicht schafft.
Okay, auch wenn Herr Dr. Warnecke hier eine sehr bildhafte und drastische Darstellung gewählt hat, sollten wir doch nicht vergessen, dass es keinen Sinn macht, ein ohnehin schon schlechtes Gesetz durch ein noch schlechteres weiter zu behindern. Und sagen wir es mal knallhart, staatlich festgelegte Höchstpreise sind das Dümmste, was man einer Marktwirtschaft wirklich antun kann. Wenn gleichzeitig die Kosten für Wohnungen explodieren, kann man doch nicht die Mietpreise festsetzen. Wie dumm ist das denn? So einen Blödsinn denken sich nur wirtschaftsfeindliche Sozialisten aus und diejenigen, die mit Sozialisten koalieren, nur um die eigene Machterhaltung sicherstellen zu können. Und ganz ehrlich, Bauturbo hin, Bauturbo her. Viele meiner Zuhörer werden jetzt sagen, was interessiert mich das ganze bürokratische Problem? Mir fehlt das Entscheidende, nämlich ein Grundstück. Ja, und damit befasst sich der Bauturbo überhaupt nicht. Der setzt einfach das Grundstück voraus. Das ist also ungefähr so voll naiv, wie so manche Tiny House Fans sich massenhaft Tiny Houses ansehen wollen, aber gar kein Grundstück haben. Die planen also das Haus vom Dach her und nicht von Grund auf. Die suchen sich dann irgendein süßes Tiny House aus mit irgendeinem Flachdach oder Schrägdach und wissen gar nicht, ob dieses in dieser Form überhaupt auf dem nächsten Grundstück genehmigungsfähig ist. Deshalb fragen ja schon pfiffige Tiny House Hersteller auf ihrer Kontaktseite, haben sie ein Grundstück oder suchen sie noch? Und wenn dann angeklickt wird, wir suchen noch, dann weiß der Hersteller, das wird eh kein Geschäft. Und wie könnte jetzt die politische Ebene dieses Problem lösen helfen? Der interessierte Bauherr wird sagen, ja, besorg mir mal ein Grundstück. Und tatsächlich gibt es dazu einen Fachbegriff, der helfen kann. Und der heißt Baulückenkataster. Der fleißige Tiny House Podcast-Hörer wird jetzt sagen, Augenblick mal, da gab es doch eine Folge. Ja, stimmt, die Folge 65, Baulückenkataster, Lösung für bauwillige Fragezeichen. Und eigentlich ist dieses Thema eine völlig alte Kamelle. Auch diese Podcast-Folge habe ich vor 2 Jahren im Oktober 2023 veröffentlicht. Ja, was heißt denn das eigentlich und was kann da getan werden? Schauen wir uns dazu eine wirklich aufwendig organisierte und strukturierte Baulückenkataster-Website an, nämlich die des Bundeslandes Bremen. Ihr findet sie übrigens unter www.baulücken.bremen.de. Und wer diese Website aufruft, wird völlig erschlagen sein, weil das Bundesland Bremen tatsächlich hier über 4000 Baulücken Stand Oktober 2025 auswirft. Ja, was ist denn da wieder los? Alle sagen, wir haben keine Grundstücke und die haben Tausende. Die haben sogar einen extra Knopf, Tiny House. Du kannst das anklicken, damit du kleine Grundstücke finden kannst und davon sind immerhin 200 in Bremen vorhanden. Du kannst jedes einzelne Grundstück anklicken und sehen, in welchem Ortsteil ist es, wie groß ist es, welche Flurstücknummer hat es. Die Bausenatoren der Hansestadt Bremen muss hier ein ganzes Heer von Beamten aufgerufen haben, um dieses System zu organisieren. Also wenn ich dem Philipp Amthor das zeigen würde, ich glaube, der würde sofort ein Video drehen zum Baulückenmonopoly. Und nun werdet ihr vielleicht fragen, ja, wieso zeigt der Pedersen sowas auf, wenn es das schon gibt? Wo ist das Problem? Nun, ich habe selber mal ein Grundstück in Bremen gesucht. Nein, ich will freiwillig nicht in diese Stadt ziehen. Nein, nein, nein. Aber ich habe für meinen Sohn, der ein zweites Studium auflegen wollte, mal ein kleines Grundstück gesucht. Und tatsächlich habe ich ein relativ süßes kleines Grundstück gar nicht so weit von der Bremischen Uni entfernt gefunden. Gesagt, getan, ich rufe im Bauamt an und sage, das Grundstück hätte ich gerne, können Sie mir helfen? Tja, und was ich dann zu hören bekam, das hat mir wirklich aus die Sprache verschlagen. Man sagte mir, ja, wir suchen nur unbebaute Grundstücke. Ob's überhaupt verkauft werden soll, wissen wir nicht. Das müsste ich schon dem Grundstückseigentümer selber fragen. Super, dann geben Sie bitte mal die Kontaktdaten, dann rufe ich den an. Nein, das ist leider nicht möglich, weil wir aus datenschutzrechtlichen Gründen die Kontaktdaten nicht herausgeben dürfen. Irritiert fragte ich, ja, wie soll ich dann da herankommen? Und die Empfehlung war, ja, gehen Sie doch einfach mal in diese Straße und klingeln Sie bei den Nachbarn, die können Ihnen sicherlich weiterhelfen. Ja, ganz ehrlich, was soll dann dieser Schildbürgerstreich? Kommen wir zurück zu dem Beamtenproblem. Das Bundesland Bremen hat die Vorgaben zur Errichtung eines Baulückenkatasters vorbildhaft und exzellent erfüllt. Es steht nur leider in den Vorgaben nichts davon drin, dass die Behörde auch den Bauwilligen mit dem Grundstücksverkäufer zusammenführen möge. Und natürlich ist es völliger Blödsinn, dass es datenschutzrechtlich ein Problem gäbe. Selbstverständlich kann die Behörde jeden einzelnen Grundstückseigentümer, den kennt sie ja, der ist ja gelistet, anschreiben und sagen, darf ich ihre Daten weitergeben? Unterschrift, einverstanden, ja, das geht. Also krankt das ganze System nicht am Baulückenkataster als solches, sondern an der Lösungsorientierung der Beteiligten. Also sind wir wieder beim grundsätzlichen Problem. Lösungsorientierung erfordert Entscheidungen, das heißt Verantwortung übernehmen, Risiko, Pension könnte gefährdet sein. Ich als alter Volkswirt komme natürlich sofort auf die Idee, und warum wird das nicht outgesourced an einen selbstständigen Betrieb, der das eigenverantwortlich gerne machen wird? Na, lästerhaft ausgedrückt, widerspreche das wieder der Beamtenlogik, dass ich ja meine Beförderung aufgrund meiner Personalverantwortung organisieren kann. Und je mehr Personalverantwortung ich habe, desto eher werde ich befördert. Also darf man davon ausgehen, dass ein Beamtensystem systemimmanent immer zu wenig Personal hat und immer nach neuen Mitarbeitern schreit und alles daran setzen wird, dass nicht outgesourced wird. Genau aus einer solchen Logik entstehen ja diese klassischen Gassenhauer wie dieser hier. Das einzige Säugetier, das auf diesem Erdenrund sich eingeschlechtlich vermehren kann, ist der deutsche Beamte. Okay, das mag vielleicht etwas zu viel des Guten sein, aber etwas ist doch dran. Doch zurück zum Thema Baulückenkataster. Nun ist es mitnichten so, dass alle Baulückenkataster in Deutschland nur so eine Art Coitus Interruptus darstellen und eine Beschäftigungstherapie für Beamte in den Behörden darstellt. Hört euch dazu bitte unbedingt meine Folge 65 direkt zum Baulückenkataster an. Da habe ich nämlich ein hochinteressantes Interview mit dem Professor Dr. Markus Lemberger geführt. Ja, und der hat im Auftrag des Landkreisamtes Cham, also unten im Bayerischen Wald, einen faszinierenden Auftrag übernommen. Er hat den gesamten Landkreis nach nicht bebauten Grundstücken und nach leerstehenden Wohnungen und Gebäuden analysiert. Und das Ergebnis war so irre, der hat über 1800 leerstehende Gebäude gefunden. Wenn er dann mit den Bürgermeistern gesprochen hat, sagten die, wie kann das angehen? Wir denken doch hier die ganze Zeit, hier ist kein Platz mehr und hier gibt's auch keine Wohnung mehr. Das heißt also einerseits zahllose unbebaute Grundstücke, obendrein massenhaft leerstehende Gebäude und Wohnungen und jetzt kommt das Schönste, die Kommune vermitteln auch noch zwischen dem bauwilligen Interessierten und dem Verkäufer. Das heißt also, wenn lösungsorientiert gedacht, entwickelt und gehandelt wird, dann funktioniert es auch. Aber das darf ich auch noch nebenbei festhalten. Ich glaube, ich bin der Einzige, der jenseits des Landkreises Cham über das Thema dort vor Ort im Bayerischen Wald berichtet hat. Ja, und eigentlich müsste das doch perfekt in die Öffentlichkeitsarbeit einer Frau Huberts oder eines Philipp Amthors passen, oder? Das Drehbuch seines nächsten Videos könnte heißen, ihr wollt Monopoly spielen und findet kein Grundstück, einfach dreimal Pasch würfeln und es klappt. Ja, und auch für unseren Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sollte das doch eine idealtypische Steilvorlage sein. Der hat doch gerade vor wenigen Wochen die neue Superabschreibung medienwirksam vor dem Bundestag präsentiert. Das müssen wir uns ganz zum Schluss noch einmal anhören. Hört zu.
Wir setzen starke Investitionsanreize und ich sage Ihnen sehr klar, das ist das, worauf viele Unternehmen, viele Betriebe in diesem Land warten. Die wollen investieren, die halten sich gerade zurück, aber wir schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen dafür, dass viel mehr in unserem Land investiert wird, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wir erhöhen die Abschreibung für Investitionen auf 30% für die nächsten Jahre. Das heißt, ein Unternehmen, das für 120.000 Euro eine neue Maschine kauft, kann schon im ersten Jahr 40.000 Euro von der Steuer absetzen. Diese Superabschreibungen sind einfach, sie sind unkompliziert.
Ja, und es wäre schön, wenn unser Bundesfinanzminister auch die einfache Prozentrechnung beherrschen würde. 30% von 120.000 sind 36.000 und keine 40.000 Euro. Also hoffen wir mal innigst, dass Herr Klingbeil den Bauturbo nicht noch extra mit massiven staatlichen Fördergeldern versüßen will, weil das könnte die nächste Haushaltslücke mit sich bringen, weil da wieder mal ein paar Billionen oder Billiarden oder wie diese Zahlen mit den vielen Nullen heißen mögen hervorrufen könnte. Halten wir also abschließend fest, meine Erwartungshaltung an den Bauturbo ist, dass es eher ein Turboloch werden kann. Eine Belebung für die Bauwirtschaft und erst recht für das Tiny House sehe ich in keiner Weise. Aber nun warten wir erstmal ab, wie sich das Gesetz in der Praxis auswirkt und wir werden natürlich darüber weiter berichten. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das ist ja nun mittlerweile seit fast genau 4 Jahren der Fall, dass jeden zweiten Montag 8 Uhr, also alle 14 Tage, eine neue Folge erscheint. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich, euer Peter Pedersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.